7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und hoste eigentlich unseren Schwesterpodcast Beyond Billions. Heute allerdings vertrete ich meine beiden 7-Tage-Märkte-Kollegen, die sich diese Woche im wohlverdienten Urlaub befinden. Zusammen schauen wir heute also auf die Themen der Kalenderwoche 50. Die bringt unter anderem einen äußerst spannenden Kapitalmarkttag der deutschen Börse und einen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Zunächst aber schauen wir auf ein Unternehmen, das an der Börse ein äußerst turbulentes Jahr hinter sich hat. Auf das allzeithoche Mai und damit quasi grenzenlose Euphorie folgte in der zweiten Jahreshälfte ein Kursrückgang um zeitweise 30% und damit dann tiefe Ernüchterung. Vor wenigen Tagen platzte dann noch die News, dass womöglich demnächst die größte Übernahme der Firmengeschichte bevorstehen könnte. Na, schon eine Idee? Die Rede, die ist natürlich von der deutschen Börse. Die befindet sich nämlich in exklusiven Gesprächen mit der britischen Fondsvertriebsplattform Allfunds Group. Als mögliche Bewertung stehen hier satte 5 Milliarden Euro im Raum. Das sind nochmal ein paar ordentliche Schnaps mehr als bei der bisherigen Rekordübernahme der deutschen Börse. Für den dänischen Spezialsoftwareanbieter SimCorp hatte die deutsche Börse vor ein paar Jahren nämlich nur 3,9 Milliarden Euro hingeblättert. Der Deal mit der 1,7 Billionen Euro schweren Allfunds Group, also das sind zumindest die Assets under Administration, die die Plattform verwaltet, der Deal, der ist aber noch nicht durch. Und die Übernahme, die würde vermutlich auch kein No-Brainer werden, weil sich die Kartellwächter in Brüssel die Transaktion sicherlich ganz genau anschauen dürften. Warum? Ganz einfach, weil die deutsche Börse in dem Markt schon eine ziemlich gute Position hat. Das konzerneigene Fonds-Service-Geschäft der Börse, das firmiert da unter dem Namen Clearstream Fund Services. Das hat sich in den vergangenen Jahren einfach stark entwickelt. Und zwar sowohl durch dynamisches, organisches Wachstum, als auch schon durch kleinere Zukäufe. Worauf die deutsche Börse vielleicht baut, ist, dass die wettbewerbsrechtliche Prüfung schon berücksichtigen dürfte, dass Clearstream Fund Services und Allfunds schon unterschiedliche geografische Schwerpunkte haben. Also die Briten sind vor allem in Südeuropa und Asien aktiv und Clearstream insbesondere im deutschsprachigen Raum und zumindest in Teilen von Asien. Ist gerade also eine ganze Menge los bei der deutschen Börse und umso spannender dürfte kommenden Mittwoch dann der Kapitalmarkttag in London werden. Dort wird die deutsche Börse ein Strategie-Update zur bisherigen Strategie Horizon 2026 geben, wo, Achtung, jetzt kommt so der richtige Hot-Take, die Übernahme von Allfunds ganz bestimmt eine entscheidende Rolle spielen wird. Wir sind also sehr gespannt und werden darüber in der Börsenzeitung selbstverständlich berichten. Am kommenden Mittwoch, da geht's richtig rund, da findet nämlich nicht nur der Kapitalmarkttag der deutschen Börse in London statt, auch in Washington entscheidet sich einiges, nämlich tagt dort der Offenmarktausschuss der Fed. Und da entscheidet sich, ob die US-Notenbank den Leitzins senken wird oder eben nicht. Und für dieses Thema, da habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar meinen Kollegen Martin Pirkel aus unserem Ressort Wirtschaftspolitik. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo Philipp.
Ja, sag doch mal direkt zum Start, hau raus, auf was können wir uns einstellen? Was macht die Fed im Blick auf die Zinsen rauf, runter, einfach weiter so?
Ja, also rauf können wir schon mal ausschließen, das wird nicht passieren. Man kann ziemlich fest davon ausgehen, dass es eine Zinssenkung geben wird um 25 Basispunkte. Komplett in Stein gemeißelt ist sie nicht. Es gibt ein Restrisiko, dass man vielleicht doch nochmal pausiert. Aber gerade nach den jüngsten Arbeitsmarktdaten stehen die Zeichen auf Zinssenkung.
Das wäre dann die wievielte in diesem Jahr?
Das wäre die dritte um auch jeweils 25 Basispunkte, nachdem die Fed bereits im September und auch im Oktober eben um 25 Basispunkte gesenkt hat.
Okay, ich höre gerade schon so ein bisschen raus, du gehst ja davon aus, dass es eine Senkung wird, aber es gibt noch ein kleines Restrisiko. Also wie wahrscheinlich ist es, dass wir jetzt eine Zinssenkung kriegen oder was oder wer sind da die vielleicht noch gegenläufigen Gruppierungen?
Ja, also eine genaue Prozentzahl zu fassen, ist immer ein bisschen schwierig. Ich mache es jetzt mal trotzdem. Also 85-90% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung. Es gibt eben aktuell zwei Lager in der FED oder im Offenmarktausschuss. Die einen, die eben verstärkt auf den Arbeitsmarkt schauen. Ich hatte eben schon erwähnt, dass es da jüngste eher schwächelnde Daten gibt. Und die eben mit Blick auf den schwachen Arbeitsmarkt für Zinssenkungen plädieren. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die mit Blick auf die Inflation eben sagt, die ist noch zu hoch. Wir haben Inflationsrisiken, wir sollten vorsichtig agieren. Und man hat es auch schon beim letzten Zinsentscheid gesehen, im Oktober, da hatte ich ja schon angesprochen, gab es eine Zinssenkung, die ist aber nicht einstimmig gefallen. Es gab zwei Gegenstimmen. Zum einen gab es Steven Miran, der für eine deutlich größere Zinssenkung abgestimmt hat, aber auf der anderen Seite eben auch Jeffrey Smith von der Fed Kansas, der gesagt hat, am besten wäre es, wenn wir pausieren. Und ich nehme an, dass diese Stimmen jetzt noch ein bisschen mehr hervorkommen werden, jetzt wo wir schon noch mal ein Stück tiefer sind mit den Leitzinsen. Aber aktuell scheint sozusagen die Sorge vor dem schwachen Arbeitsmarkt, die Sorge vor der zu hohen Inflation zu dominieren.
Da sind noch auch frische Zahlen rausgekommen. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen, wie sich Inflation und Arbeitsmarkt in den USA gerade entwickeln?
Genau, also grundsätzlich haben wir ein bisschen ein Problem, Stichwort Shutdown, der immer noch seine Nachwirkungen hat, dass eben Daten nicht veröffentlicht worden sind oder erst kommen. Beispielsweise US-Arbeitsmarktbericht von der Regierung, beziehungsweise vom Bureau of Labor of Statistics, der ist noch für November, wird der gar nicht kommen. Und der für Dezember, der erscheint nach der Zinssitzung erst. Also da können die sich eben nicht drauf schauen. Es gibt aber auch andere Indikatoren. Jüngst gab es jetzt eine Umfrage vom ADP, das ist ein privater Dienstleister aus dem Arbeitsmarktbereich. Laut deren Umfrage sind Stellen abgebaut worden im US-Privatsektor im November. Also da sehen wir eine deutliche Schwäche am Arbeitsmarkt, was eben Argument für eine Zinssenkung ist. Und bei der Inflation wiederum, da sehen wir schon seit längerem, dass die jetzt zwischen 2,5 und 3% herumbabert. Also ein gutes Stück über der 2%, die FED mittelfristig anstrebt.
Also so ganz munitionslos sind die Inflationsverfechter nicht?
Nein, auf jeden Fall nicht, genau.
Okay, aber nicht mehrheitsfähig momentan. Welche Rolle spielt denn Donald Trump in dieser ganzen Geschichte, beziehungsweise indirekt seine Zollpolitik?
Also er spielt tatsächlich auf mehreren Ebenen eine wichtige Rolle. Fangen wir vielleicht mit der Zollpolitik, nach der du jetzt gefragt hast, an. Da hat es sich ein bisschen abgenommen, sozusagen die Bedeutung, weil wenn wir uns zurückdenken, von einem halben Jahr war es so, dass es da viele Stimmen gab, die von einem starken Inflationsanstieg gewarnt haben in den USA wegen eben dieser Handelspolitik. Das hat sich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht so bewahrheitet. Bislang sehen wir relativ wenig in den Daten. Und es wird auch nicht mehr davon ausgegangen, dass es so einen starken Anstieg geben wird. Aber ein bisschen wird es sich noch weiter in den Inflationsdaten zeigen, dass diese Zölle eben dann auch zu Preissteigerungen führen. Die relevante Frage ist, inwiefern es zu Zweitrundeneffekten kommen wird. Also ob diese Preissteigerungen zu weiteren Preissteigerungen führen als Reaktion. Das muss die Fed unbedingt vermeiden. Und das ist auch nochmal so eine Lagerbildung, weil die einen halt sagen, glauben wir nicht dran, es sieht nicht danach Zweitrundeneffekten aus. Wir können entspannt bei der Inflation sein, relativ zumindest. Und die anderen, die sich da mehr Sorgen machen und deswegen dann eben vorsichtig agieren wollen beim Zinskurs. Und der zweite Punkt, der bei Trump natürlich noch eine Rolle spielt, ist, steht im nächsten Jahr ein Wechsel an der Spitze der Fed. Auch das kann durchaus nochmal größere Auswirkungen haben, wie die Fed mittelfristig agieren wird.
Ja, da ist er sich ja nicht ganz einig mit dem Fed-Chef, ne?
Mit dem aktuellen, genau, ja.
Da gab es doch unter anderem ein paar Reibereien, was man so lesen konnte. Gibt es denn rund um die Fed-Sitzung noch was wir unbedingt auf dem Schirm haben müssen? Vielleicht so abseits von Inflation, Arbeitsmarkt und Reibereien zwischen Trump und der Fed?
Vielleicht nicht abseits von Inflation und Arbeitsmarkt, aber was wir noch nicht angesprochen haben, was sicherlich mindestens so relevant werden wird, wie der Zinsentscheid an sich ist, dass die FED auch ihre Mitglieder Prognosen veröffentlichen, was sie jeweils glauben, wo die Leitzinsen demnächst sind, wo die Inflation demnächst ist, die Arbeitslosenquote. Und das gibt dann nochmal ein gutes Bild, ja, wie gespalten die FED jetzt momentan ist und vor allem, was für Investoren dann relevant ist, ja, wie viel Spielraum die FED aktuell sieht für weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr.
Mhm. Da hast du aber noch keine Einschätzung zu oder irgendwelche Insights.
Also es wird sicherlich weit auseinandergehen. Generell ist es bei der FED gar nicht so ungewöhnlich, dass es eben auseinandergeht in den Einschätzungen. Aber ich glaube, dass wir momentan im historischen Hoch sein dürften, aus verschiedensten Gründen. Ob es jetzt ist, weil wir eben diese Datenarmut momentan haben, was es ein bisschen erschwert. Aber auch wenn wir jetzt einen Steven Miran, den ich vorhin mal kurz angesprochen hatte, erwähnen, der ja von Trump eingesetzt worden ist bei der FED, da merkt man halt schon, dass der politisch sozusagen vielleicht auch ein bisschen Interesse an niedrigen Zinsen hat und seine Prognosen oder seine Wünsche sind da schon deutlich abweichend von den anderen, die aus vielleicht anderen Gründen vielleicht lockeren Zinskurs sind.
Stichwort Prognosen. Das wäre noch meine letzte Frage zu dem ganzen Themenkomplex. Was glaubst du, hat das für Auswirkungen auf Europa?
Da gibt es natürlich verschiedene Dimensionen, wenn wir jetzt einmal die Börsen uns betrachten. Wenn es nicht zu einer Zinssenkung kommen sollte nächste Woche, werden wir da sicherlich eine heftige Kursreaktion sehen. Bei den Aktien zum Beispiel, dass sie runtergehen, vor allem im Technologiesektor oder auch bei Kryptowährungen wird es Abschläge geben, weil eben an den Finanzmärkten ziemlich fest davon ausgegangen wird, dass es diese Zinssenkung gibt. Aber auch marktrelevant werden eben diese Inflationsprognosen sein, wo man sich dann mal anschaut und Zinsprognosen. Wie viel Zinssenkungen sind denn wahrscheinlich? Sind unsere Einschätzungen, sind die haltbar oder müssen wir mit mehr oder weniger Zinssenkungen rechnen? Grundsätzlich ja Zinssenkungen beliebt. Und die zweite Dimension ist natürlich auch zum Beispiel der Wechselkurs, der auch Euro-Dollar, der unter anderem auch an der Zinspolitik dranhängt. Und das könnte dann auch nochmal zu Reaktionen führen. Und da wird dann wiederum die EZB ein Auge drauf haben, die zwar kein Wechselkursziel hat, aber wenn der Euro jetzt zu stark aufwerten würde Richtung Dollar, dann könnte das auch nochmal ein Argument hier für eine Zinssenkung in Europa werden.
Wann steht da die nächste Entscheidung bei uns an bezüglich Zinsen?
Tatsächlich kurz vor Weihnachten, am 18., also eine Woche quasi später als die Fed, ist die EZB an der Reihe. Da wird ziemlich fest mit einer Zinspause gerechnet, aber da gibt es eben eine Debatte, ob es im kommenden Jahr zu einer Zinssenkung kommen wird. Und ein Argument, sicherlich nicht das Entscheidende, aber ein Argument wird dann auch sein, wie sich der Wechselkurs in den kommenden Monaten noch eben entwickeln wird.
Sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Insights, Martin, und deine Einschätzungen. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ja, und für die weiteren News, da habe ich mir meine Podcast-Kollegin aus dem Unternehmensressort geschnappt, die Nadine Klees. Hallo Nadine.
Ja, hallo Philipp. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Sag mal, scheint mir es richtig, dass sich gerade ausländische Investoren ziemlich doll für deutsche Börsen und notierte Unternehmen interessieren? Kann das sein?
Ja, dein Eindruck ist völlig richtig. Es gab diese Woche tatsächlich ein paar M&A-News, die kursrelevant waren. Fangen wir mal mit Seconomy an. Da läuft der Übernahmeprozess ja schon etwas länger. Wer es nicht weiß, Seconomy ist der Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn und der ist jetzt überwiegend in chinesischen Händen. Denn der Tech-Gigant JD.com hat sich mit 59,8% die Mehrheit der Aktien gesichert. Wenn wir dann noch den verbleibenden Anteil des Altgesellschafters Convergenta dazu rechnen, dann ergäbe sich eine Gesamtbeteiligung von 85,2%. Convergenta ist übrigens die Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Keller-Hals. Damit ist dann aber auch klar, dass die Tage von Seconomy an der Börse wohl gezählt sein dürften. Aus dem SDAX ist das Unternehmen bereits rausgeflogen und JD.com will Seconomy letztendlich ganz von der Börse nehmen.
Irgendwie ein bisschen schade für den Börsenplatz Deutschland, wenn dann wieder eine Firma verschwindet. Wäre aber nicht das erste Delisting und vermutlich auch nicht das letzte. Du sagtest vorhin aber, wir fangen mal mit Seconomy an. Heißt, da gibt es potenziell noch mehr Delistings, die uns drohen?
Möglicherweise ja. Ebenfalls in dieser Woche wurde nämlich bekannt, dass der südkoreanische Baumaschinenhersteller Dosan Bobcat die Mehrheit am deutschen Konkurrenten Wacker Neuson übernehmen will. Es heißt, es gebe bereits fortgeschrittene Gespräche mit Dosan Bobcat über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung. Die Südkoreaner wollen rund 63% der Aktien von Großaktionären übernehmen und planen außerdem ein öffentliches Barangebot an alle anderen Aktionäre von Wacker. Das Ergebnis ist natürlich noch offen, aber die Wacker Neuson-Aktie ist erstmal um fast ein Viertel nach oben geschossen und war damit am Dienstag der mit Abstand größte Gewinner im SDAX.
Okay, und wie sieht's denn auf der Käuferseite aus? Kaufen die deutschen Börsenunternehmen auch was oder sehen wir hier nur einen Ausverkauf deutscher Firmen?
Nein, die kaufen auch selbst zu. Über die deutsche Börse und Allfunds hast du im Podcast ja schon heute gesprochen. Wir müssen aber auch über Bilfinger sprechen. Der Industriedienstleister hat sich nämlich neue Mittelfristziele gesetzt, will deutlich profitabler werden und es sollen auch, Trommelwirbel, mehr Akquisitionen auf der Agenda stehen. Auf dem Kapitalmarkttag in dieser Woche hat Finanzvorstand Jeckel in diesem Zusammenhang auf den hohen Free Cashflow von Bilfinger hingewiesen. Die Kriegskasse für M&A ist gut gefüllt. Die Firepower hat der Finanzchef auf 600 Millionen Euro beziffert. Interessant sollen vor allem Übernahmeziele in den USA und im Mittleren Osten sein.
Ja, ich würde sagen, mit 600 Millionen Euro kann man shoppen gehen. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke, Nadine. Und ich glaube, bis Weihnachten behalten wir die Märkte da definitiv noch im Blick. Da könnte noch was passieren. Zum Abschluss werfen wir nur noch einen kurzen Blick auf die wichtigsten Termine, die nächste Woche anstehen. Über den Kapitalmarkttag der Deutschen Börse und den Zinsentscheid der FED haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Weitere wichtige Termine sind am Montag, den 8.12. Da veröffentlicht der U-Boot-Bauer TKMS seine Jahreszahlen, was ganz interessant werden könnte. Am Dienstag, den 9.12. folgt der Geschäftsbericht von ThyssenKrupp. Und an diesem Tag findet außerdem die Cyber Defense Conference in Bonn statt. Also ganz schön viel Rüstung nächste Woche. Mittwoch, der 10.12. steht, wie schon erwähnt, im Zeichen der Deutschen Börse und der FED. Und am Donnerstag, den 11.12., haben wir noch den Investorentag der Munich Re im Angebot, den Sie sich angucken können. Und dann haben wir, würde ich sagen, eine sehr vollgepackte Woche. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie wie immer unter www.börsenzeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, das war sie, die Vorschau auf die kommende 50. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag um 17 Uhr. Am Sonntag ist der zweite Advent. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Nächste Woche begrüßt Sie dann meine Kollegin Nadine Klees. Bis dahin machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.